Herzlich willkommen bei PropTalk, dem Podcast der Evana AG. Wir lassen Leute zu Worte kommen, die es wissen müssen. Aus der Branche für die Branche. Mit Ihrem Moderator Andi Dietrich.
Herzlich willkommen zur Sonderfolge zum, wie kann es anders sein, Coronavirus von PropTalk, dem Podcast der Evana AG. Ich kann ihn sehen, auch wenn ich im Homeoffice bin, den Hörern wird es anders gehen. Vor mir sitzt virtuell Professor Dr. Tobias Just. Tobias, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen.
Ja, genau. Herzlich willkommen in deinem Büro bei der IRAPS. Ich sehe hier bei unserer Videokonferenz, dass du brav im Büro sitzt. Das finde ich einerseits strebsam, andererseits vielleicht auch ein bisschen riskant. Du hast aber gesagt, Social Distancing funktioniert an der Uni gerade ganz wunderbar.
Ja, Social Distancing nehmen wir sehr ernst. Ich sitze im Kloster Eberbach im Einzelzimmer, Tür geschlossen, und wir haben die allermeisten Mitarbeiter im Homeoffice. Aber natürlich gibt es so wichtige Sachen wie Projektarbeiten im Prüfungsamt abgeben. Und da ich gestern bis spätabend Projektarbeiten gelesen habe, musste ich die heute ins Prüfungsamt bringen. Und deswegen bin ich heute im Büro. Gestern war ich im Homeoffice.
Ja, du hast auch, wir kommen gleich mal auf deine Vita zu sprechen, aber du hast im Vorgespräch auch schon gesagt, deine Kinder sind zu Hause, dein Sohn lag noch im Bett. Du bist aber zuversichtlich, als du heute Morgen losgefahren bist, du bist zuversichtlich, dass er seine Hausaufgaben heute noch macht. Und zum Nachmittag gibt es dann nochmal so 2-3 Stunden Immobilienökonomie, nehme ich an.
Wie jeden Tag eigentlich.
Genau. Da macht Corona jetzt auch keinen Unterschied.
Nein, wir werden heute wahrscheinlich so ein bisschen multivariate Analyse machen, und damit er ein bisschen Ablenkung hat zu den ganzen Architekturfragen, die wir gestern gemacht haben. Und da freut er sich wahrscheinlich jetzt schon.
Ah ja, sehr gut. Ja, das kann ich mir vorstellen. Die Vorfreude wäre auch auf meiner Seite groß. Wir hatten ja deinen Kollegen Wolfgang Schäfers auch schon mal zu Gast bei uns, und ihm musste ich ein bisschen den Wind aus dem Segel nehmen, dass ich wahrscheinlich keine Promotion an der IRAPS anstreben werde, beziehungsweise irgendwann mal einen wissenschaftlichen Studiengang oder auch nur einen Masterabschluss absolvieren an der IRAPS, einfach weil ich auch schlichtweg zu dumm bin dafür. Ja, also da bitte ich jetzt um Verständnis.
Ja, also ich hätte jetzt fast versucht, dich in ein Weiterbildungskurzprogramm reinzuquatschen, aber wer sich selber als zu dumm bezeichnet, könnte ich natürlich nicht zulassen.
Ich glaube, die Maßstäbe sind andere, die ihr ansetzt. Gut, Tobias, wir haben aber heute eigentlich ein ernstes Thema, deswegen würde ich jetzt mal schnell mit deiner Vita, auch wenn man das gar nicht vortragen braucht, starten. Du bist der wissenschaftliche Leiter der IRAPS Immobilienakademie und du bist Professor für Immobilienwirtschaft an der Universität Regensburg. IRAPS steht für International Real Estate Business School. Ist das richtig?
Alles richtig.
Sehr gut. Ich habe da so einen Haufen Sätze zu dir gefunden. Das Spannendste fand ich, du bist aber eigentlich Groß- und Außenhandelskaufmann und du hast beim Otto-Versand gelernt. Das heißt, eigentlich hast du an einer Schnittstelle gelernt, die heute nochmal eine ganz andere Priorität genießt als vielleicht zu deiner Zeit, als du noch damals gelernt hast.
Ja, also schön, dass du das als Spannendste fand. Ich finde ja, dass der kaufmännische Assistent bezüglich Datenverarbeitung und Rechnungswesen noch spektakulärer, den habe ich parallel gemacht, aber beides beim Otto-Versand. Von daher denke ich immer, dass ich Praxis tatsächlich auch mal kennengelernt habe, ist hilfreich, wenn man das versucht, theoretisch zu durchdringen. Und insofern ist Otto-Versand auch ganz gut, weil das war Distanzhandel. Distanzhandel haben wir heute in einer anderen Form. Es kommt sozusagen alles wieder zurück. Es durchführt mein ganzes Leben.
Ja, der Rest, kann man sagen, ist Geschichte. Du bist VWLer, du hast in Hamburg studiert, du hast in Schweden studiert, du hast promoviert an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr Hamburg. Hieß sie damals schon Helmut-Schmidt-Universität? Ich glaube nicht.
Nach umbenannt oder im letzten Jahr.
Also es ist eine Frage der Zeit.
Bei der Universität der Bundeswehr Hamburg.
Ja, es ist eine Frage der Zeit, bis sie denn die Tobias-Just-Universität der Bundeswehr zu Hamburg ist, nehme ich an.
Aber bin ich sicher, das werden wir beide nicht erleben.
Ja, das hoffe ich. Du bist einer der, ich sag mal, renommiertesten Forscher im Bereich Immobilienwirtschaft. Du bist einer der namhaftesten. Du bist Mitglied in zahlreichen Gremien. Du bist unter anderem beim ULI dabei. Du bist Präsident der GIF. Du bist im Zentralen Immobilienausschuss dabei. Du bist ein erfolgreicher Buchautor. Und du bist meiner Meinung nach eine der besten Personen, die mir einfallen, um aktuell über die Corona-Pandemie und die Auswirkungen auf unsere Branche zu sprechen. Deswegen danke ich dir nochmal ganz besonders. Du hast mit Sicherheit gerade sehr viele wichtige Dinge zu tun, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns darüber zu sprechen. Die wichtigste Frage natürlich, weil sie dich auch als IRAPS-Chef betrifft, wie sieht es bei euch aktuell aus?
Ja, die IRAPS Immobilienakademie ist ja auch ein kleines Unternehmen, ein Weiterbildungsunternehmen. Unsere Gesellschafterin ist eine Stiftung der Universität, aber wir sind dem ganz normalen Marktgeschehen ausgesetzt. Das heißt, wir müssen darauf reagieren. Wir müssen unsere Studierenden, Dozenten natürlich ein Stück weit schützen. Deswegen haben wir alle Präsenzveranstaltungen frühzeitig abgesagt. Wir sind jetzt dabei, auf Distanzformate umzuschalten. Das heißt, es können Streaming-Formate sein, es können Videoformate sein, es können kleine Leseformate sein. Wir werden die Studierenden vielleicht auch mit Podcasts beglücken. All das ist jetzt sozusagen in der Umstellungsphase für die laufenden Studiengänge, für die geplanten Studiengänge DITO. Da sind wir so wie im Moment alle auf Sicht fliegend und kriegen jeden Tag neue Informationen, was ist regulatorisch notwendig, und dem werden wir uns anpassen. Aber tatsächlich ist der größte Teil der Arbeit im Moment das Umstellen, damit unsere Studierenden erstens ihre Studiengänge bestmöglich weiterverfolgen können, damit sie ihr Ausbildungsziel nicht aus dem Bild verlieren können. Dazu gehört dann auch, wie machen wir Prüfungen, dass wir von Klausuren, wir können nicht sagen, wir machen keine Präsenzveranstaltung, aber Klausuren im normalen Raum geht dann doch. Das heißt, auch die Klausuren müssen umgestellt werden. Möglicherweise machen wir dann mehr distanzmündliche Prüfungen, möglicherweise machen wir mehr Seminarprüfungen. All das sind wir jetzt in der Umstellung. Das funktioniert, weil bisher die Studierenden, Dozenten, vor allem aber auch das IRAPS-Team, großes Verständnis für diese Sondersituation mitbringen, eine Flexibilität an den Tag legen, die notwendig ist und wirklich eine tolle Zusammenarbeit darstellen.
Wenn ich mich mal zurückerinnere, ich habe mein Studium damals 2009 beendet. Das war natürlich eine ganz glorreiche Zeit, kurz nach der Lehman-Krise. Kurz nach der Lehman-Krise, die Wirtschaft lag so stellenweise am Boden, ist wahrscheinlich an einigen Stellen vergleichbar mit der aktuellen Situation, aber die Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft war dann doch deutlich geringer als das, was wir jetzt sehen, zumindest was die Restriktionen angeht. Wie geht ihr denn aktuell mit euren verunsicherten Studierenden um, die vielleicht jetzt demnächst auch nach Jobs suchen? Das ist ja, also die Vorzeichen stehen ja denkbar schlecht.
Ja, tatsächlich sind wir ja noch gar nicht in dieser Phase. Wir haben so viele operative Themen bei den Unternehmen, bei den Studierenden, aber auch bei uns, dass man, glaube ich, noch nicht so richtig in der Frage ist, was heißt das denn eigentlich konkret in ein, zwei Jahren? Volkswirte denken da intensiv drüber nach. Erstens, was gibt es jetzt für akute Maßnahmen? Was gibt es sozusagen dann für langfristig notwendige Maßnahmen? Aber ganz ehrlich, wie schnell und wie nachhaltig die Wirtschaft dann wieder Tritt fasst, das ist heute nur szenarisch möglich. Und genauso müssen wir mit den Studierenden reden, dass wir sagen, wir bewegen uns in einem Feld großer Unsicherheit. Was es jetzt zu tun gilt, ist, sich selber flexibelstmöglich aufzustellen, damit man für alle Möglichkeiten, die danach kommen könnten, gewappnet ist. Flexibilität ist immer ein schwieriges Buzzword. Was heißt das konkret? Man muss sich natürlich gut qualifizieren. Man sollte sich aber möglicherweise nicht in eine Nische hinein qualifizieren, die nach diesem Schock möglicherweise komplett anders darstellt. Also wer sozusagen sich in ein sehr konkretes und sei es sogar digitales Spezialistentum begibt, der hat im Moment das Risiko, dass dieses Spezialistentum möglicherweise in zwei Jahren komplett digitalisiert ist. Es könnte sein, dass die Asset-Klasse sich anders darstellt. Nehmen wir das Übernachtungsgewerbe, das Messegewerbe, das ganze, die ganze Reisebranche, möglicherweise auch Einzelhandel, die in den letzten Jahren sehr massiv auf Gastro gesetzt haben. All diese Sachen werden im Moment neu gemischt und wir wissen tatsächlich nicht, wie tief der Schock wird. Im Moment reden die meisten Volkswirte über die sogenannte V-Rezession. Es geht sozusagen massiv nach unten und danach geht es sehr schnell dank Liquiditätsschaffung und Fiskalimpulsen wieder nach oben. Aber der zweite Buchstabe ist ebenfalls gerade aktuell vom IRW in die Buchstabensuppe geworfen worden, das U. U bedeutet, es geht nach unten, es bleibt länger unten und geht danach erst wieder scharf nach oben. Und seien wir ganz ehrlich, das L ist ebenfalls noch nicht vom Tisch.
Ja.
Dementsprechend ist die wichtigste Botschaft eigentlich im Moment, wir haben eine Phase sehr hoher Unsicherheit. Und zwischen V, U und L sind halt sehr viele unterschiedliche Dinge möglich. Die kann auch niemand aktuell auf den Punkt genau analysieren. Und dann in so einer Situation ist Flexibilität Trumpf. Also eigene Qualifikationen hochfahren, eigene persönliche Eigenschaften stärken, damit man möglicherweise auf viele Jobs nachher qualifizierbar ist oder qualifiziert ist.
Ja. Also würdest du sagen, jetzt zwischen den Zeilen habe ich rausgehört, ein deutliches Ruhe bewahren, beziehungsweise erstmal Geduld beweisen?
Also ganz klar, es ist Ruhe bewahren, halte ich für fast jede Situation für eine sinnvolle Erstreaktion. Es sei denn, der Löwe steht wirklich direkt dir gegenüber. Aber selbst da wäre Ruhe bewahren wahrscheinlich sinnvoller als mit panikartig mit den Händen fuchteln. Also Ruhe bewahren im Sinne von, wir wissen einfach noch nicht genügend. Ich glaube, es ist ganz elementar wichtig, ja, dass wir jetzt tatsächlich den Virologen, Epidemiologen mehr trauen und sagen, okay, wir müssen gucken, was sagt ihr? Und dann gucken, wie können darauf Entscheidungen aufgebaut werden. Aber jetzt so tun, als würden wir alle uns über deren Arbeit bessere Gedanken machen, das halte ich für falsch. Da sind wir noch nicht. Sobald wir aus dieser Phase raus sind und die uns in Anführungszeichen grüneres Licht geben, wir können wieder mehr Sozialkontakte machen, wir können wieder mehr andere Dinge tun, dann können wir auch wieder etwas mehr sehen. Im Moment sehen wir dafür noch zu wenig.
Okay. Wir hatten gerade leichte Tonprobleme, aber ich glaube, das ging nur bei ein, zwei Wörtern bei dir, ging es unter. Ansonsten sollte es funktionieren. Die Digitalisierung in Deutschland, ich weiß nicht, ob die digitale Infrastruktur zumindest hier in Erfurt oder bei euch im Kloster Eberbach schon so darauf ausgelegt ist, ausschließlich von zu Hause zu arbeiten. Du hast über die Auswirkungen Teilen unserer Branche schon gesprochen. Du hast gesagt, Gastro, Einzelhandel, klar, das sind die zwei Branchen, die mir sofort einfallen, die am deutlichsten betroffen sind. Logistik wird wahrscheinlich einen neuen Boom erleben. Büros stehen gerade leer, aber die Mietverträge kann man nicht einfach so aufkündigen oder Stunden, obwohl natürlich einige Vermieter das jetzt schon von sich aus anbieten. Was wir aber sehen, ist, dass die Börsenkurse eingebrochen sind. Also ich habe sehr viele Prozente in meinem Depot abgebaut, was bei mir nicht ganz so schlimm ist, weil einfach der Depotwert sehr niedrig war. Aber bei Leuten, die mehr Geld zur Seite zurück oder gelegt haben, ist natürlich der Verlust, den sie aktuell verzeichnen, deutlich höher. Solche Zeiten führen ja auch immer dazu, dass Sachwerte in den Vordergrund rücken. Gold lebt eine kleine Renaissance, was in unsicheren Zeiten immer der Fall ist. Aber man könnte ja jetzt auch sagen, Immobilien erleben eine Renaissance, dass zumindest viele Leute ihre Ersparnisse in Immobilien verlagern wollen. Ist das realistisch aktuell?
Ja, ich würde da differenzierter vorgehen. Erstens, Renaissance hätte ich 2009 zugelassen. Aber wir haben jetzt 11 Jahre lang sozusagen Renaissance ja schon erlebt, ausgerechnet jetzt in einer Situation, wo sich sehr viele Branchenexperten ohne Corona Gedanken gemacht haben, sagen wir mal, haben wir eigentlich eine anspruchsvolle Bewertung, können wir diese Yields eigentlich noch durchhalten, wie viel Mietsteigerungserwartung steckt denn da eigentlich in den Preisen drin? Das waren ja alles schon Fragen, die wir vor Corona gestellt haben. Da konnten wir das noch relativ einfach beiseite wischen. Doch jetzt haben wir eine Situation, wo die Nutzungsseite Probleme bekommt, sowohl bei Gewerbe, aber auch bei Wohnen. Und das wird manchmal unterschätzt, weil wenn wir kleine Künstler oder Händler, Gastronomen, Restaurantbesitzer haben, deren Einnahmesituation komplett wegbricht, dann brauchen wir eine Lösung wie deren Mietzahlung. Und möglicherweise, wenn sie Eigentum gebildet haben oder versuchen, deren Hypothekenzahlung dargestellt werden kann. Und dann wird es einige Fälle geben, wo das durch staatliche Auffangmaßnahmen gelingt. Aber es wird einige Stellen geben, wo es möglicherweise deutlich oberhalb der gewährten Finanztransfers landet. Und dann werden Vermieter und Mieter neue Lösungen finden müssen, wie man das stundet. Es wird wahrscheinlich eine ganze Reihe von Mietstundungen und vielleicht auch Hypothekenstundungen geben. Alles das wird aber die Situation auf Vermieterseite und auf Bankenseite nicht erleichtern, weil einige von diesen kleinen Selbstständigen haben ja eine überschaubare Marge. Das heißt, die können nicht einfach nicht gemachten Umsatz im Oktober, November einfach nachholen. Nehmen wir das Beispiel Restaurantbesuche. Wir fangen nicht an, mehrfach im November ins Restaurant zu gehen, nur weil wir im März nicht waren. Wir werden auch Besuche nicht nachholen. Und genauso wird es bei einigen Konsumartikeln gehen, die wir nicht nachholen werden. Und genauso werden wir auf der Büroseite erleben, dass Unternehmen, die jetzt gelernt haben, ach, wir kommen mit weniger Mitarbeitern im Büro aus, oder die gelernt haben, oh, unsere Wachstumsfantasie reicht gar nicht mehr bis ins Jahr 2023, dass die anders planen. Und das kommt dann natürlich bei den Immobilien an. Das heißt, die Situation ist etwas anders. In der Phase 2010, 2011 und folgende hatten wir sehr schnell das Signal, dass auf der Nutzerseite wenig passiert. Und diese Situation ist jetzt anders. Deswegen ist es ganz wichtig, in den nächsten Wochen zu erleben und zu erfahren, haben wir tatsächlich dieses V, dann lässt sich das wahrscheinlich tatsächlich verteilen.
Ja.
Je mehr das V aber in ein U wird, desto schwieriger wird es zu verteilen. Und dann werden sich die Lasten zwischen Mieter und Vermieter zu teilen sein. Und das führt dazu, dass die Immobilie möglicherweise immer noch besser ist als die Aktie, aber trotzdem höhere Risiken aufweist als das, was wir 2010 fortfolgend erlebt haben.
Du hast, Risiko ist ja auch ein Thema der Immobilienbewertung. Das wäre die andere Seite des Immobilienmarktes, die wir aktuell haben. Wie sollten denn oder wie reagieren Banken denn? Also ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel der Mietendeckel als externer Schock von den Banken eher klein geredet wurde, auch wenn sich das meiner Meinung nach, ich bin aber kein Experte, mit Sicherheit auch irgendwie auf die Bewertung von Wohnimmobilien auswirkt in Berlin. Aber die Pandemie ist ja schon deutlich drastischer. Also wir haben es angesprochen, insbesondere der Einzelhandel oder Einzelhandelsimmobilien, die ja auch in den letzten Jahren ohnehin schon Probleme hatten durch den E-Commerce, die sollten doch in der Bewertung jetzt der große Verlierer sein, sodass vielleicht die Immobilienbewertung an sich erschwert wird, aber damit auch das Immobilieninvestment. Oder sehe ich das falsch?
Also du sprichst ganz entscheidende Punkte an. Erstens, einige von den Sektoren waren vorher schon belastet. Und einige von den Sektoren waren vorher vergleichsweise unbelastet, müssen aber sozusagen neu kalibriert werden. Und Bewertung ist ja gewissermaßen der Versuch der Einschätzung, was der Markt gerade ermöglicht. Wir sehen die Daten, die jetzt gemeldet werden von RCA aus Asien, dass sich dort das Transaktionsvolumen halbiert hat. Okay. In den ersten Monaten 2020. Das wird sich wahrscheinlich in Europa ähnlich darstellen. Ob das halbiert jetzt die richtige Schätzung ist, sei dahingestellt. Es hängt davon ab, wie schnell man rauskommt. Aber es wird sich mit Sicherheit beruhigen. Jetzt war das Transaktionsvolumen dahingehend natürlich streckbar, weil überall dort, wo ein Käufer war, der ausfiel, gab es immer einen gleichen zweiten Käufer. Aber es wäre illusorisch zu hoffen, dass dieser mögliche zweite Käufer aktuell denselben Preis zahlen würde. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass das Transaktionsvolumen im ersten Quartal und wahrscheinlich auch im zweiten Quartal deutlich zurückgeht. Und das wird auf die Preisbildung durchschlagen. Und möglicherweise wird das dann auch bei den Banken zur Vorsicht mahnen lassen, weil die müssen natürlich auch überlegen, was davon ist dauerhaft und was ist möglicherweise nur transitorisch. Und wenn es dauerhaft ist, dann werden sie möglicherweise ihre Finanzierung auch anders einschätzen müssen, auch wegen Basel IV, als sie das bisher getan haben. Aber auch hier hängt das maßgeblich davon ab, wie schnell wir eher die Durchseuchung, wie es so schön heißt, in den Griff bekommen und wie wir die Fiskal- und die Liquiditätsimpulse, die aktuell vorgeschlagen und auch teilweise ja schon umgesetzt werden, in die Wirtschaft fließen lassen.
Ja, was wir innerhalb der Branche jetzt schon sehen, ist, dass viele Experten meinen, insbesondere die digitale Infrastruktur unserer Branche spielt eine ganz entscheidende Rolle, weil die natürlich jetzt auch die Grundlage ist dafür, dass die Unternehmen unserer Branche ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Homeoffice schicken können, dass Remote Working funktioniert, dass, ich sag mal, das Hamsterrad sich weiterdreht, auch wenn Hamstern jetzt gerade oder Hamster an sich ein negativer Begriff ist, aufgrund der Toilettenpapiersituation, die hoffentlich bei euch nicht ganz so angespannt ist wie bei uns hier in Erfurt. Aber digitale Infrastruktur muss man auch immer im gleichen Satz mit PropTech in unserer Branche sagen. Hast du das Gefühl, dass PropTech, was ja jetzt seit Aufkommen, ich sag mal so 2014, 2015 eher ein Hype-Thema war, dass das jetzt auch Normalität wird? Also dass vielleicht PropTech von einer Pandemiekrise und den Auswirkungen auf unsere Branche profitieren kann?
Ich glaube, es sind mehrere Aspekte, die da eine Rolle spielen. Einige sind günstig für das Thema, andere sind belastend. Vielleicht begünstigend ist sicherlich der Teil, dass wir die Notwendigkeit von Digitalisierung, glaube ich, uns jetzt alle in die DNA geschrieben bekommen haben. Wir wissen, dass es notwendig ist, um ein Unternehmen resilienter zu machen, dass wir Fernarbeit mehr tolerieren müssen, dass wir dafür die technische Infrastruktur benötigen, dafür auch die Leitung. Also ich glaube, dieser Teil ist unterdessen verstanden und der wird sich wahrscheinlich verdichten und in allen Unternehmen beschleunigt umgesetzt werden müssen. Das wird unsere Arbeitsstrukturen dann sehr stark verändern, je länger die Krise anhält. Der zweite Punkt, der eine Rolle spielt, ist, viele von den Startups hängen natürlich an Liquiditätsbeschaffung. Das heißt, die leben ich will nicht sagen von einem Tag auf den anderen, aber vielleicht von einem Jahr auf das andere. In so einer Situation auf ein möglicherweise Portfolio von vielen Startups zu setzen, ist für ein Unternehmen riskant. Es kann sein, dass diejenigen mit dem 1B-Geschäftsmodell dann kein Geld mehr bekommen, weil diejenigen, die schon ein etabliertes Geschäftsmodell durchhaben, das Geld bekommen müssen. Also hier kann es durchaus sein, dass der ein oder andere PropTech-Anbieter schlicht und ergreifend der Geldhahn zugedreht wird, weil den Geldgebern das Modell zu riskant ist, weil es sich möglicherweise nur durchsetzt, aber nicht garantiert. Das gilt aber sicherlich nicht für alle, sondern es wird eine Reihe geben, die Prozesse verbilligen können, die Systeme stabilisieren können, die das Unternehmen flexibler machen können und die werden wahrscheinlich davon profitieren können. Ein dritter Aspekt, und der ist nicht ganz unwichtig, wenn man auf die amerikanischen Bewertungen von einigen der PropTechs guckt, wie zum Beispiel Zillow, die sind sehr massiv als Plattform unter Druck geraten. Offensichtlich wird hier bei einigen auch ein bisschen Luft wieder rausgenommen, dass man sagt, alles, was an Real Estate hängt, hat auch eine Transaktionsseite. Und wenn Transaktionsseite sich nach unten bewegt, dann müssen wir auch da eine Neubewertung vornehmen. Das heißt, hier gilt es zu differenzieren, was das konkrete Geschäftsmodell. Hier gilt es zu differenzieren, wie ist die Wettbewerbsintensität in diesem Geschäftsmodell. Aber es wird mit Sicherheit dazu führen, dass das Thema Digitalisierung stärker angeschoben wird als in der Vergangenheit. Und davon werden einige auch durchaus profitieren. Aber keine Frage. Also,
könnte man es vielleicht vereinfacht runterbrechen für Leute wie mich? Ich habe es ja schon angesprochen. Man könnte sagen, alles das, was externe Prozesse betrifft und digitalisiert, eben sowas wie Vermietung, WeWork leidet ja auch gerade erneut. Transaktionen etc. digitalisiert, also die Abläufe, die sich da befinden, wird wahrscheinlich größere Probleme haben, einfach weil ja auch das Aufkommen an Transaktionen und Vermietungen zurückgehen wird. Aber all das, was, ich sag mal, interne Prozesse effizienter gestaltet, vielleicht auch Kosten und Zeit einsparen kann, das könnte einen kleinen Boost erleben.
Also, ja genau, also alles das, was Prozesse nicht nur kostengünstiger, ja. Ich würde auch sagen, alles das, was Prozesse sicherer, stabiler macht, dass man so eine Art Auffanglösung hat, das wird wahrscheinlich davon profitieren. Aber tatsächlich, du hast es angesprochen, sowas wie direkt an der Nutzung oder Transaktion hängende Startups, Tech-Unternehmen, die können dadurch durchaus leiden. Und nehmen wir das Beispiel Coworking. Das hatten wir in den letzten Jahren ja immer schon gesagt, wir müssen abwarten, wenn die erste Krise kommt, wie dieses neue Format tatsächlich realisiert. Dasselbe gelte dann für Co-Living. So, jetzt haben wir diese Krise und jetzt macht es den Praxistest. Ich würde vermuten, dieser Praxistest wird für Coworking nicht günstig ausgehen, zumindest nicht in der großen Frist. In der längeren Frist kann das dann wieder positiv sein, weil man kann das ja als Dauermietvertragersatz probieren. Aber in der kurzen Frist wird da wahrscheinlich einiges abgezogen.
Okay. Ja, Tobias, ich will dich auch gar nicht länger stören. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Was gibt es heute noch zu tun? Was macht man so, wenn man ganz allein ist im Kloster Eberbach?
Zum Beispiel mit Strategiekollegen reden. Tatsächlich ist das Thema Corona für mich auch eine wichtige Frage. Ich muss mich dafür klug machen, was wird da gerade als neue gesamtwirtschaftliche Entwicklung, was gibt es an Empfehlungen, die ich dann versuche, auf die Immobilienwirtschaft zu übertragen. Ich versuche weder das volkswirtschaftliche noch das virologische Rad zu erfinden, sondern das auf die Immobilienwirtschaft zu übertragen. Das ist anspruchsvoll genug. Das ändert sich im Moment jeden Tag. Von dem her habe ich immer viel zu lesen. Daneben gibt es aber auch relativ einfache Dinge, wie zum Beispiel testen, ob unser Streaming-Angebot für Studierende, das wir am Wochenende probieren werden, ob das funktioniert. Das haben wir heute Vormittag gemacht. Ich werde dann noch eine Vorlesung bearbeiten, sodass sie webtauglicher ist. Okay. Und dann gibt es auch noch was zu tippen.
Okay, also habt ihr heute eine kleine Art Stresstest gemacht für die IT? Ob das alles so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt.
Genau.
Sehr gut. Sehr gut. Ja, also ich kann dir schon mal sagen, vielleicht von den anderen hier im Podcast von der Ivana AG, falls du da Unterstützung von denen brauchst und die dich hier irgendwie beim Remote Working unterstützen können, dann gerne. Ansonsten kann ich dir erstmal sagen, bleib gesund. Und beim nächsten Mal sollten wir das mit dem Virtuellen auch dann mal wieder sein lassen und uns gerne auch wieder persönlich treffen. Ich hoffe ja nach wie vor, dass der Tag der Immobilienwirtschaft stattfindet, auch wenn ich glaube, dass Anfang Juni die MIPIM, ich werde nicht hinfliegen, aber das sehen bestimmt andere auch anders. Also, bis dahin.
Ich wünsche dir alles Gute und das nächste Bierchen trinken wir hoffentlich bald.
Ja. Genau, also danke dir.
Also tschüss, vielen Dank.